Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Guten Morgen, heute ist Freitag, der 22. April und wir haben eine Umfrage gemacht hier beim Fußball MML Daily. Wir haben eine repräsentativ ausgesuchte Person befragt. Wie wäre es eigentlich, wenn Lena in jeder Freitagsfolge etwas singt? Und das Ergebnis ist also die für dich bereitete Bühne.
Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei.
Ich glaube, ich frage nochmal eine andere Person. Guten Morgen, Lena.
Guten Morgen. Ach, come on, das war doch schön.
Es ist auf jeden Fall beschwingt und also wie gemacht, stimmungsmäßig wie gemacht für das hier.
Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
Ja, natürlich blicken wir auch heute auf den anstehenden Spieltag und auch an diesem Freitag sind Mike Nöcker und ich natürlich nicht alleine. Wir haben uns tatkräftige Unterstützung an unsere Seite geholt. Er ist Schauspieler, waschechter Berliner, großer Fan der Frankfurter Eintracht. Manch einer würde sogar sagen, er sieht aus wie der junge Robert De Niro. Er meldet sich aus dem Süden Frankreichs und ist heute zu Gast bei Fußball MML Daily. Guten Morgen, Anton Weil.
Ja, guten Morgen. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Hast du das Kompliment direkt mitbekommen mit dem Robert De Niro und Jung und so?
Ich habe das mitbekommen. Das ging runter wie Öl. Man sieht es nicht bei Podcasts, das ist immer schade, aber ich habe sehr breit gegrinst, ja.
Ich würde sagen, es ist angerichtet. Lass uns jetzt mal ein bisschen über Fußball sprechen. Und zwar unser erstes Spiel, das ist nämlich der SC Freiburg. Der trifft zu Hause auf Borussia Mönchengladbach am Samstag um 15.30 Uhr. Und man muss feststellen, die Freiburger spielen ja eigentlich die Saison, die Gladbacher gerne gespielt hätten. Denn Freiburg befindet sich auf dem 5. Tabellenplatz. Gladbach liegt auf dem 11. Rang. Und seit dieser Woche steht auch fest, dass der Sportclub das erste Mal ins DFB-Pokalfinale eingezogen ist. Darüber hinaus haben sie auch nur noch einen Punkt Rückstand auf den viertplatzierten Bayer Leverkusen. Ja, und Gladbach, unterschiedliche Gefühlswelten, denn sie haben in der vergangenen Woche die zweite Derby-Niederlage in dieser Saison kassieren müssen. 1:3 hieß es am Ende und man mag es kaum glauben, aber der Trend bei den Gladbachern stimmt zumindest ergebnistechnisch, denn es gab nur eine Pleite in den letzten 5 Partien, Anton. Und meine Frage jetzt, darf Freiburg noch von der Champions League träumen oder versaut Gladbach den Breisgauern ja die perfekte Woche?
Also ich glaube, dass Freiburg gewinnen wird. Die sind motiviert und so gut drauf, ähnlich wie du gesagt hast. Das glaube ich schon, aber ob es zur Champions League reicht, das wage ich zu bezweifeln. Wir Frankfurter waren ja in ähnlicher Situation und haben es dann leider auf den letzten Metern nicht geschafft. Aber ich glaube, dass Freiburg auch den Europacup oder UEFA-Cup als Gewinn sehen wird. Die spielen ja auch am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel um die Champions-League-Plätze. Und Gladbach, so viel sei ja gesagt, ich habe gesehen, Hütter hat jetzt per Presse mitgeteilt, er bleibt. Das heißt, ab jetzt kann er gehen, würde ich sagen. Könnte sein, dass er gegen Freiburg hoch verliert und dann ist er weg. So ist es in alter Tradition bei ihm.
Genau, die Frage ist ja auch, ob Gladbach das kommuniziert hat, dass er bleibt.
So, genau. Nein, aber ich glaube wirklich, Freiburg, die schwimmen auf der Welle. Die sind für mich das Team dieser Saison und die hauen Gladbach weg, glaube ich.
Es sei denn, sie haben so sehr gefeiert, den ersten Einzug ins DFB-Pokalfinale, dass der eine oder andere noch ein bisschen Schädel hat oder ähnliches.
Ja, ich habe es gesehen. Die haben den Touré-Song gesungen, ne, von den Man City-Fans. Ich habe nicht ganz verstanden, ja, weil keiner von den beiden spielt in Freiburg, aber es ist ein schöner Song.
Wer auch gefeiert hat, ist der 1. FC Köln in letzter Zeit. Natürlich spätestens nach dem Derby-Sieg, den sie ja im Rücken haben. Sie sind am Samstag wieder vor heimischem Publikum und treffen auf Arminia Bielefeld. Das ist das erste Spiel für die Arminia nach Trainerwechsel am Mittwoch. Gleichzeitig letzter Sieg über 2 Monate zurück. Das ist also ja auch für Bielefeld natürlich ein super spannendes und super wichtiges Spiel. Und gleichzeitig macht sich Köln weiter große Hoffnung auf das europäische Geschäft. Dennoch der Blick nach Bielefeld. Gelingt Bielefeld, was glaubst du, in Köln der Turnaround oder rückt die zweite Liga trotz Trainerwechsel immer näher?
Ach, ja, ich vermute, dass Bielefeld absteigen wird. Ich vermute, dass Köln das gewinnt auch. Und ja, Bielefeld sehr, sehr schwieriges Abschlussprogramm auch einfach vor allem. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob der Trainereffekt zündet. Das Gute kann man ja zumindest sagen, dass die Mannschaft den schon kennt. Aber ob das vielleicht dann dadurch wieder so eben nicht zu einem Trainereffekt führt, könnte ich mir eben auch vorstellen.
Wie hat dich denn die Nachricht erreicht? Also Lena und ich waren am Mittwoch, als wir darüber gesprochen haben, beide ziemlich überrascht, dass das passiert. Wie hast du es aufgenommen?
Mich hat es auch überrascht, weil das ja für Bielefeld wenig überraschend ist, auch mit den vielen Verletzungen jetzt und so und eigentlich von vornherein oder ja auch ausgesprochen wurde, dass die durchaus zwischen erster und zweiter pendeln. Ich weiß es nicht, so wie ich es zwischen den Zeilen gelesen habe, scheint da wirklich dann irgendwie der Spielerrat oder mehrere Spieler gesagt haben, dass da irgendwie ein Spielkonzept oder eine Motivation fehlt. So wirkt es auf mich. Ja, deswegen, ich habe das Gefühl, die steigen leider ab. Aber ich wünsche es ihnen nicht.
Was man vielleicht, und Mike, das haben wir diese Woche komplett vergessen, wer ja überhaupt der Nachfolger ist. Ja, das ist ja nämlich auch ganz speziell, denn der Torwarttrainer Markus Kostmann wird jetzt einfach zum Cheftrainer. Und das ist ja durchaus sehr ungewöhnlich, die Maßnahmen. Und trotzdem, Anton, du hast es angesprochen, der ist schon super lange im Verein, ich glaube seit 2011. Und ist zumindest intern, und so liest man das so ein bisschen zwischen den Zeilen, eine große, große Identifikationsfigur. Man kann das ein bisschen mit Mike Büskens vergleichen, der ja auch bei Schalke ein bekanntes Gesicht ist, aber die Schalker eben auch durch seine Identifikation mit dem Verein wachgeküsst hat. Und er trat auch in den jüngsten Spielen auch immer wieder an die Seitenlinie und hat schon Anweisungen gegeben, also Markus Kostmann. Er galt so ein bisschen als dieser heimliche Chefcoach, so will man es sagen. Und an seiner Seite Michael Henke, ja, auch kein Unbekannter, war ja, glaube ich, Assistent von Ottmar Hitzfeld bei den Bayern. Sehr viel Erfahrung, sowohl im Scouting-Bereich als auch als Sportdirektor, also ein ganz, ganz erfahrener Mann. Und ich glaube, das Zünglein an der Waage wird dieses Heimspiel gegen Hertha sein auf der Alm, was ich glaube nächste Woche stattfinden wird. Und da wird sich's entscheiden.
Ja, Endspiel für beide, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich sehe dem Ganzen aber gar nicht so negativ entgegen. Ich glaube, so mit dem Auge in Richtung Schalke kann so eine alte Identifikationsfigur die Jungen auch nochmal richtig, richtig anpacken. Mike, du als Ostwestfale, was sagst du denn dazu?
Du meinst Emotionen und Ostwestfale, also das ist ja das, wovon du ein bisschen gesprochen hast, ne? Dass so nochmal die Emotionen, die Leidenschaft, der Kampfgeist nochmal eben dadurch rausgeholt werden soll. Ja, also grundsätzlich als Ostwestfale hat man das ja ein bisschen weniger. Ich weiß es nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also ich hoffe es natürlich tatsächlich für Arminia Bielefeld, dass es klappt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist entweder zu spät oder auch ein bisschen zu planlos. Zumindest wirkt es so. Man kann ja nicht hinter die Kulissen gucken. Ich bin da genauso skeptisch wie Anton. Ich glaube auch, dass das schwierig wird für Arminia.
Ja, und eben auch das Verletzungspech. Ne? Ich glaube, wenn dir dann da irgendwie wie die Stützen wegbrechen, das kriegst du sehr schwer nur ersetzt.
Stützen wegbrechen ist das richtige Stichwort. Wir kommen zum Topspiel an diesem Wochenende. Der FC Bayern empfängt zu Hause Borussia Dortmund. Und Anton, ich frage einfach mal ganz frei raus, wie sehr kribbelt's denn?
Ja, wahnsinnig. Ein wahnsinniges Kribbeln. Ich bin sehr gespannt, wie unmotiviert man diese 10. Meisterschaft in Folge feiern kann. Aber ich glaube, wir werden da ja eines Besseren belehrt werden, dass es wirklich noch weniger Emotionen gibt. Aber keine Ahnung. Ich glaube, Bayern wird sich da zum Meister machen. Und ja, das wissen wir ja irgendwie auch alle schon vorher.
Dann flippen alle aus.
Dann flippen alle aus. Ja, Nagelsmann jubelnd, oberkörperfrei. Er hat ja schon gesagt, das fand ich auch krass. Er freut sich ja jetzt schon auf die Bierdusche. Habt ihr das gelesen? Das finde ich auch einfach so unangenehm.
Das ist die ekelhafteste Tradition im Fußball in Deutschland. Diese Bierdusche ist ja so so grauenvoll.
Ja, aber ich habe es ja schon angesprochen, also Stützen wegbrechen, das meine ich damit, weil der BVB natürlich, guess what, immer wenn es gegen die Bayern geht, ja dann plötzlich brechen da zahlreiche Stammspieler weg. Also ich kann ja mal aufzählen, neben Hummels, Malen, Dahoud, Meunier, Hazard, Reyna fallen beim BVB auch noch Witzel und Kobel aus. Und Kobel ist ja wirklich so mitunter noch die einzige Stütze da hinten drin gewesen. Also sehr ersatzgeschwächt der BVB. Und eigentlich hast du es ja schon beantwortet, Anton, du glaubst also nicht, dass der BVB zum Spielverderber wird?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die sind zu löchrig. Da hinten haben ja auch eben, genau wie du sagst, auch viele Verletzte. Und Haaland, ich weiß auch nicht, ob der sich jetzt nochmal so richtig da zerreißt. Klar, es ist ein Spiel, wo er sich vielleicht nochmal zeigen will, aber ich glaube, die Bayern sind da so souverän und sind ja beide ganz toll austrainiert, haben keine anderen Wettbewerbe im Vergleich zu Frankfurt, auf die sie sich noch konzentrieren müssten. Deswegen machen die Favoriten das.
Ich merke es auch, es kribbelt.
Es kribbelt, oder?
Wahnsinn.
Also auch Anton, selten dich so emotionalisiert gesehen. Aber vielleicht kriegen wir dich jetzt hier mit dem letzten Spiel, was wir noch besprechen wollen, Mike. Denn Eintracht Frankfurt empfängt zu Hause die TSG Hoffenheim.
Wollte gerade sagen, jetzt will ich aber mal was hören. Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim. Yeah! Dein Verein.
Genau, der eine ist auf jeden Fall mein Verein. Der andere, der kann gerne eingetauscht werden, irgendwie durch einen Traditionsverein, der hoffentlich aufsteigt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Frankfurt auch dieses Spiel nicht gewinnen wird, leider, weil die Bundesliga einfach so dermaßen abgefahren ist im Sinne eines Zuges und nicht im Sinne von durchgeknallt. Ich glaube, alles wird sich konzentriert auf das Europa-Spiel in London. Und ja, gut, was zugutekommen kann, ist, glaube ich, dass Hoffenheim wird auch das Glück in der Offensive suchen. Die haben zwei Gesperrte, die mit einer fünften Gelbe, glaube ich, ausfallen, und die Abwehr ist, glaube ich, umgestellt. Ich hoffe, dass es einfach, dass beide in der Offensive ihr Glück suchen. Und
ja, ist ein bisschen the trend is your friend bei TSG ohne Dreier in den letzten 5 Partien. Gleichzeitig Eintracht Frankfurt mit nur einem Sieg in den letzten 5 Ligaspielen. Also das ist so ein bisschen, naja, Not gegen Elend ist es nicht, aber es sind zwei Mannschaften, denen im Schlussspurt der Liga so ein bisschen die Luft ausgeht offensichtlich. Aber bei Frankfurt natürlich völlig recht, natürlich der Fokus auf das Halbfinale gegen West Ham United.
Ja, und ich glaube, es ist auch, die Motivation sollte auch sein, so einem Verein wie Hoffenheim hinten raus nochmal die Saison zu versauen. Und deswegen lege ich mich fest, Frankfurt gewinnt natürlich 2-0 gegen Hoffenheim und wahrt die Chance auf die Europa Conference League, wenn sie dann noch die, was ich glaube, 7 Punkte sind, aufholen. Ja.
Aber es ist ja durchaus also richtig, was du sagst. Gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende hatte die Eintracht natürlich Schwierigkeiten, weil Union ja eine Mannschaft ist, die auch sehr eher tiefstehend ist, selber eben auf diese Umschaltmomente lauert, selber sehr gut im Pressing ist, sehr gut im Gegenpressing ist. Und Hoffenheim ist ja eigentlich eine Mannschaft, die eine DNA hat, wo sie über Ballbesitz kommen wollen, sehr offensiv ausgerichtet sind. Und ich glaube schon, dass Frankfurt da Lücken bekommt, um auch das Tempo auszuspielen. Und man muss ja auch mal so sagen, du feierst natürlich jetzt auch diese Europapokalnächte. Und wenn wir mal ehrlich sind, gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder ihr gewinnt einfach die Europa League und seid damit nächste Saison weiterhin im internationalen Geschäft. Oder wenn ihr das halt nicht macht, dann muss halt die Bundesliga herhalten und so viele Spiele gibt es halt nicht mehr. Deshalb ist dieses Spiel gar nicht so unwichtig. Also wenn man irgendwie noch ein bisschen Druck von diesem Europa League Halbfinale nächste Woche nehmen möchte, weil man irgendwie dann doch über die Bundesliga noch die Chance Europa wahren möchte, dann ist dieses Spiel ein absolutes Muss-Spiel. Und in der Presse war ja auch in dieser Woche die Eintracht sehr prominent vertreten. Und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Gerüchten zufolge soll ja unter anderem auch Hinti auf der Verkaufsliste stehen. Das ist ja ein Skandal. Also wie stehst du denn dazu? Ich habe das gelesen und war durchaus sehr erschüttert.
Ja, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das ist lanciert. Also ich meine, es wurde jetzt schon öfter gesagt, dass natürlich während dieser Corona oder nach oder inmitten dieser Corona-Krise kein Spieler unverkäuflich ist. Wenn da ein riesiges Angebot ankommt, dann muss der Verein das machen. Aber es wurde ja schon revidiert, dass es keine interne Verkaufsliste gibt. Ich vermute sogar, dass ich da auch jetzt irgendwie mal erkundigt wurde von Gladbach. Das gab es ja schon auch, dieses Gerücht dann. Aber nach den letzten Spielen auch, also Hinti, in der Bundesliga sehe ich den nur bei uns. Und ich glaube, da weiß auch die Eintracht sehr genau, was sie an ihm hat, an Identifikation. Ja, das ist aufgewärmt. Genauso wie die Gerüchte jetzt. Natürlich Kostic, Inter Mailand wird jetzt auch nochmal. Und das wird einfach, solange Frankfurt in der Europa League noch drin ist, werden diese Gerüchte kommen und uns auch nicht so schnell verlassen, weil bald ist dann ja wieder Transferphase.
Übrigens, ganz kurze Frage. Halbfinale in London. Hattest du das Glück, eine der 30.000 Tickets der Eintracht-Fans zu ergattern?
30.000 wäre sehr, sehr geil. Vielleicht hast du jetzt hier gerade gespoilert. So, ups, 3.000. Doch wieder 30.000.
Ach, sind es nur 3.000?
Hoppala. Oh.
Ist ja enttäuschend.
Ich erfahre das morgen. Also über den EFC habe ich mich natürlich eingetragen. Aber mal gucken. Ja, und auch, es ist echt einfach, es ist schwierig. Es wird ein sehr, sehr körperliches, unangenehmes Spiel, glaube ich. Solange man da irgendwie die Chance war, zu Hause alles klar zu machen, bin ich positiv gestimmt. Diese ganze Zero-Tolerance-Politik in England ist wirklich ein Graus. Also du, wenn du irgendwie im neutralen Block stehst, du darfst ja keine Fanfarben haben, du darfst nicht aufstehen, nicht jubeln. Das ist wirklich, die Fankultur ist da wirklich sehr, sehr zerhackt, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass ich reinkomme, aber wenn nicht, bin ich selbst mit einem 0-0 auch zufrieden und dann machen wir es zu Hause klar. Und da bin ich dann auch im Stadion und schreie mir die Stimme wund und hoffe, dass wir ins Finale einziehen. Und dann hoffe ich auch, dass es gegen die Rangers geht und nicht gegen die Brause, denn die Brausedusche, die will, glaube ich, wirklich niemand sehen, auch wenn man die Bierdusche schon eklig findet.
Das ist doch mal ein Wort zum Wochenende, würde ich sagen, an dieser Stelle.
Sehr gut. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg jetzt auch schon fürs Hinspiel, dass du Tickets bekommst. Und ich glaube, Mike, wir können uns dem nur anschließen. Wenn Frankfurt das Ding holt, dann ist die Fußballwelt ein bisschen
ja,
in Ordnung.
Das würde ich auch sagen.
Mehr in Ordnung, ein bisschen, als jetzt ist.
Ein bisschen geheilt.
Anton, wir wünschen dir noch einen guten Dreh. Du bist ja gerade, darfst du verraten, wo du drehst? Also was du gerade drehst oder ist noch top secret?
Ich habe den Vertrag nicht hier liegen, deswegen sage ich es einfach. Ich drehe eine französische Serie, die heißt Ouija. Und ich bin hier in der Nähe von Marseille. So 1,5 Stunden in den Wald rein und hänge hier auf so einem komischen Campingplatz in so Bungalows. Ja.
Ja, okay, dann à bientôt. À bientôt sagt man, glaube ich. Ich glaube, es heißt bis bald.
Au revoir.
Au revoir und merci
de rien.
Beaucoup.
Avec plaisir.
Und, de rien. Oh. Avec plaisir. Gut, bevor es noch cringer wird, sagt man das so, egal. Danke, Anton. Ja?
Ich danke
das
euch.
Das war sehr schön.
Tschüss.
Bye, bye.
Fakten, Fakten, Fakten.
So, wie immer zum Spieltag ein paar Hintergrundinformationen. Die haben wir ja gerade von Anton schon bekommen, von Lena schon bekommen, aber trotzdem noch vielleicht das eine oder andere. Zum Beispiel kann nämlich der Abstieg für Greuther Fürth am Wochenende feststehen. Es wäre in der zweiten Spielzeit bereits der zweite Bundesliga-Abstieg für Fürth. Die Spielvereinigung würde sich zu 5 Clubs gesellen, die bisher in ihren ersten beiden Spielzeiten im Oberhaus jeweils direkt wieder abgestiegen sind. Und das, liebe Ratefreunde, sind Kickers Offenbach, der SC Paderborn, die Stuttgarter Kickers, Darmstadt 98 und Tennis Borussia Berlin.
Kommen wir zum zweiten Fakt. Beim 1:0-Erfolg in Augsburg feierte Felix Magath seinen ersten Sieg als Hertha-Coach sowie den 232. seiner Bundesliga-Karriere als Trainer. Nun könnte er Hennes Weisweiler einholen, der 233 Mal im Oberhaus gewann. Magaths erster Sieg übrigens war das 3:0 mit dem HSV im Oktober 1995 in Freiburg. Und da, liebe Freunde, war ich gerade erst ein Jahr alt. Verdammt lang her.
Ich 2.
Mike.
Was gibt's denn da zu lachen, Lena?
Mike. Drop. Ach Gott, ist das schön.
Manchester United hat einen neuen Trainer für die kommende Saison präsentiert. Der 52 Jahre alte Niederländer Erik ten Hag wird wie erwartet im Sommer die Nachfolge von Interimscoach Ralf Rangnick antreten. Das bestätigte der Premier League Club gestern. Rangnick, der als Berater im Club bleiben wird, soll sich für die Verpflichtung Ten Hags stark gemacht haben. Er kommt ja vom amtierenden niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Mit dem Club wurde er bisher zweimal niederländischer Meister, holte zweimal den Pokal und erreichte 2019 mit einem sehr, sehr jungen Team überraschend das Halbfinale der Champions League. Ten Hag erhält einen Vertrag bis 25 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Große Frage. Das ist jetzt hier Orakel, Lena. Was meinst du? Beste Lösung für das kriselnde ManU?
Es ist ein absoluter Königstransfer. Erik ten Hag war ja so ein bisschen der Erling Haaland unter den Trainern, denn er gehört wirklich zu den aufregendsten und erfolgreichsten Trainern in Europa, die so auf dem Markt waren. Und ten Hag steht für attraktiven Angriffsfußball, für eine klare Idee im eigenen Ballbesitz und setzt eben auf die Jugend. Und du hast es schon gesagt, er hat jetzt seit 2017 als Trainer beim niederländischen Rekordmeister gearbeitet und war sehr erfolgreich. Unter anderem erreichte ja Ajax das Halbfinale der Champions League 2019, sind dann nur knapp ausgeschieden. Und wichtig ist jetzt aber, dass er eben Zeit bekommt beim ManU, denn die Probleme liegen eben auch in der Kaderstruktur und in der Zusammenstellung. Also ich hoffe wirklich, dass er jetzt Zeit bekommt und dort seine Spielidee mit den richtigen Spielern implementieren darf, kann, soll. Und dann können wir eben auch darüber sprechen, dass er in 2 bis 3 Jahren wirklich ernsthafter Anwärter auf den Meistertitel mit ManU in der Premier League wird. Das würde ich jetzt einfach mal als kühne These rausplärren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er den einen oder anderen Spieler auch tatsächlich mitnimmt. Ja, Antony oder auch Gravenberg, auch wenn der bei Bayern München im Gespräch ist. Aber ich glaube, das sind zwei Spieler, die sehr gut zu seinem Spielstil eben passen und auch ManU sicherlich als große Herausforderung sehen würden. Und ja, ich glaube, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit Jürgen Klopp, als er zu Liverpool gegangen ist, auch er brauchte Zeit, war dann aber oder ist ja äußerst erfolgreich. Und ich glaube, Erik ten Hag könnte eine ähnliche Geschichte mit ManU schreiben. Wenn er die Zeit bekommt, dann kann das ein sehr, sehr, sehr gutes Match werden.
Das unnütze Wissen.
Eigentlich ist dieses Wissen gar nicht so unnütz, sondern eigentlich sogar sehr spannend, wenn man sich immer schon gefragt hat, wie groß eigentlich der Abstand zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist. Diesmal sind es jetzt gerade irgendwie zumindest vor diesem Spieltag 9 Punkte. Aber die Kollegen von der Sportbild haben sich das mal genauer angeschaut, Lena.
Ja, wenn man nämlich ein wenig in die europäischen Top-Ligen schaut, dann merkt man erst mal, wie langweilig eigentlich unser Meisterschaftskampf, will ich sagen, ist. Denn in England trennt die beiden Top-Clubs Manchester City und Liverpool in den letzten 4 Saisons, also seit der Saison 18-19, zusammengerechnet gerade mal 1 Punkt. Guardiola holte mit City 339 Zähler, Klopp mit den Reds 338. In Spanien liegen zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona seit 2018 nur 6 Punkte. In Italien sind es zwischen Juventus Turin und Inter Mailand im gleichen Zeitraum 3 Punkte. Und in der Bundesliga, liebe Freunde, zwischen Bayern München und Borussia Dortmund liegen seit 2018 sage und schreibe 38 Punkte. Das macht im Schnitt über 9 Punkte Vorsprung pro Saison für den FC Bayern. Also Mike, in diesem Sinne, wir wünschen ein fantastisches Fußballwochenende mit einem grandiosen, spannenden Topspiel, dem Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Ihr werdet ein Feuerwerk sehen.
Hat schon einer der deutsche Klassiko gesagt, bestimmt, oder? In diesem Sinne, habt ein feines Fußballwochenende. Montag hören wir uns wieder, dann ist Lena wieder da, dann seid ihr wieder da und ich bin auch wieder da. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss und habt's schön. Das wünschen Mike Nöcker
und Lena Kassel für Fußball MML.
Richtig.
Tschüss.
Tschüss.
Ich glaube, Mike, du verabschiedest dich jetzt so. Wir können jetzt Anton verabschieden, weil du hast noch ein bisschen was zu tun.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.